Ja, zunächst möchte ich auch wieder alle ganz herzlich grüßen hier in unserer Bibelstunde. Wir beschäftigen uns ja mit dem Evangelium nach Johannes und stehen augenblicklich im Kapitel 6. Wir haben uns gestern Abend und auch heute Morgen mit diesem Kapitel beschäftigt. Es hat ja einen bekannten Anfang. Da werden wir daran erinnert, dass der Herr damals Brot vermehrt hat. 5000 Männer, so hörten wir, durften Anteil haben an diesem Segen. Wenn man die Frauen und Kinder hinzuzählt, kommt man dann noch auf eine weit größere Zahl. Aber gerade dieses Wunder, das der Herr hier vollbracht hat, führte dann später auch zu einer sehr tiefgehenden Belehrung. Und gerade in diesem Kapitel werden wir auch darauf hingewiesen, dass selbst einige seiner Jünger, wobei es sich nicht um die Zwölfe handelt, sondern um eine größere Schar, mit dieser Belehrung des Herrn nicht einverstanden gewesen ist. Es heißt, sie wandelten von da an nicht mehr mit ihm. Also sie lehnten ihn mit aller Entschiedenheit ab. Wir merken, diese Lehre war nicht so leicht zu verstehen. Und wir wollen uns heute Abend noch einmal dieser Lehre zuwenden. Wir sagten uns heute Morgen auch schon, dass diese an sich lange Rede, die hier aufgezeichnet wurde, mehrmals unterbrochen wird mit den Worten: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Aussage haben wir in diesem Kapitel 4-mal. Damit wird noch einmal besonders die Wichtigkeit und die Zuverlässigkeit dieser Aussage besonders unterstrichen. Wir wollen noch einmal von Vers 42 lesen. Und sie, das heißt die Juden dort, sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser: Ich bin aus dem Himmel herniedergekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murret nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen habe, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sie sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Gleich wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe des Vaters wegen, so auch wer mich isst, der wird auch leben meinetwegen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er in der Synagoge, lehrend zu Kapernaum. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber mochten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dieses? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang, welche es seien, die nicht glaubten, und wer es sei, der ihn überliefern würde. Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück, und sie wandelten nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch die Zwölfe auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Denn dieser sollte ihn überliefern, er, der einer von den Zwölfen war. So weit zunächst Gottes Wort. Nun, wir dürfen wohl annehmen, wenn wir damals mit dabei gewesen wären, als der Herr diese Rede gehalten hat, wären wir wahrscheinlich, wohl mit Bestimmtheit, genauso in Schwierigkeiten gekommen, wie damals die Juden und selbst auch die Jünger. Denn es ist eine Rede, wo man schon nachdenken muss, wo man innerlich gefordert wird und die Frage sich uns stellt: Ja, was wollte der Herr dann eigentlich damit sagen? Wir haben das wiederholt auch schon in den vorhergehenden Kapiteln gesehen, dass die Menschen damals das alles so rein menschlich, so rein natürlich gesehen und gedeutet haben. Wenn der Herr bei einer Frau am Jakobsbrunnen von dem lebendigen Wasser sprach, das man trinken kann und man wird nie mehr Durst haben, dann war sie natürlich der Meinung, das ist irgendein besonderes Wasser, man kann das trinken und dann braucht man hier nicht mehr hinzukommen, um zu schöpfen. Und wenn er dann kurze Zeit später zu den Jüngern sprach von einer Speise, durch die man nun total gesättigt wird, wo man dann keine irdischen Bedürfnisse mehr hat, dann waren die Jünger auch der Meinung, ja, das ist wohl so etwas Besonderes. Sie hatten gar nicht erkannt, weder diese Frau noch die Jünger, dass er von geistlichen Werten geredet hat. Und das ist hier in diesem Abschnitt zweifellos auch der Fall. Von daher sollten wir uns auch einmal Gedanken machen, was hat der Herr damals gesagt, wie ist es zu verstehen und was bedeutet es für uns heute. Nun, die Juden haben es bestimmt nicht verstanden, einige Jünger, so sagten wir, auch nicht. Und leider müssen wir heute sogar die Feststellung machen, dass es auch innerhalb der Christenheit sehr viele Ansichten gibt im Blick auf die Erklärung dieser Aussagen des Herrn Jesus. Was mit anderen Worten also bedeutet, es gibt auch in der Christenheit eine sehr große Unkenntnis und auch eine sehr große Unsicherheit im Blick auf diese Aussagen. Man hat es sich allerdings etwas einfach gemacht, indem man diese Aussagen des Herrn Jesus einfach gedeutet hat auf das Abendmahl und diese Gedanken damit in Verbindung gebracht hat. Und wir werden später noch kurz darauf zurückkommen, wohin dann diese Lehre leider geführt hat. Es ist eine sehr gefährliche Lehre, die man von dieser Stelle ausgehend dann entwickelt hat. Also es ist der Herr, der sich hier vorstellt als das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniederkam. Es ist immer wieder gut, dass wir uns bei diesem Kapitel an die Vorgeschichte erinnern. Man hatte von dem Brot gegessen, das der Herr vermehrt hatte. Man war satt geworden, wollte ihn zum König machen, weil man jetzt einfach der Meinung war, wenn der für Brot sorgt, sorgt er auch für alles andere. Also mit anderen Worten, wir brauchen uns keine Sorgen mehr zu machen. Alles wird der Herr jetzt in Ordnung bringen und regeln. Der Herr entzieht sich der Menge und dann kommt diese Rede und in dieser Rede zeigt dann der Herr Jesus, worum es in Wirklichkeit geht und was unumgänglich notwendig ist, um in den Besitz und den Genuss des ewigen Lebens zu kommen. Wir haben auch in dieser Rede mehrmals einen Hinweis, wer an mich glaubt. Also Glaube wurde auch gefordert. Die Juden damals wollten das natürlich nicht. Sie lehnten den Herrn Jesus ab. Sie glaubten zwar, dass er Wunder wirkte, aber sie waren nicht bereit, das Entscheidende zu tun, indem sie ihn anerkennen sollten als den vom Vater gekommenen, den Sohn Gottes, der Mensch geworden war. Also diese Tatsache lehnten sie mit aller Entschiedenheit ab. Wir haben diese Verse auch gelesen, die etwas deutlich machen von ihrer Einstellung, von ihrer Haltung. Ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt dieser, ich bin aus dem Himmel herniedergekommen? Wir haben uns heute Morgen auch kurz daran erinnert, dass diese Aussage oder diese Behauptung hier auch durchaus menschlich gesehen durchaus berechtigt war. Sie hatten tatsächlich die Familie kennengelernt. Sie wussten um Maria, sie wussten um Josef. An anderer Stelle heißt es im nächsten Kapitel, sie kannten auch die Brüder und Schwestern, das heißt die ganze Familie. Und sie meinten logischerweise, das ist einer aus diesen Reihen. Als Prophet ließ man ihn stehen, aber nicht als jemand, der vom Himmel herabgekommen war. In diesem Zusammenhang vielleicht auch ein kurzer Hinweis auf das Lukas-Evangelium, wo wir ja bekanntlich in besonderer Weise die menschliche Seite oder die menschliche Stellung des Herrn Jesus finden. Und wir haben ja bekanntlich in den Evangelien zwei sogenannte Ahnentafeln oder Geschlechtsregister, wie man es nennt, also wo diese Ahnenreihe vorgestellt wird. Bei Matthäus haben wir eine Ahnenreihe, die bei Abraham beginnt und dann weitergeführt wird über David auf den Herrn. Und bei Lukas haben wir genau umgekehrt eine Ahnenreihe, die zurückverfolgt wird. Wir finden sie und zwar nach Lukas Kapitel 3 von Vers 23. Und da gibt es einen so beachtenswerten Satz, der identisch ist mit dem, was wir eben gelesen haben. Und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, und jetzt kommt die Aussage, wie man meinte, ein Sohn des Josefs, des Eli und so weiter und so weiter. Also man meinte das tatsächlich, aber es war nicht so. Er war mehr als der Sohn Josefs, er war der Sohn Gottes. Also man kann es andererseits gut verstehen, wenn nun hier die Leute so fast das Gleiche sagen und nun ihre Meinung ganz klar in dieser Weise hier auch zum Ausdruck bringen und bezeugen. Wie sagt dieser, ich bin aus dem Himmel herniedergekommen. Nun, wenn der Jesus auf übernatürliche Weise, ähnlich wie bei der Himmelfahrt, so herabgekommen wäre, dann hätte man das ja wahrscheinlich geglaubt. Aber er war ja auf einem ganz natürlichen Wege in die Welt gekommen, nur nicht auf eine natürliche Weise gezeugt worden, sondern das in dir Gezeugte ist vom Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist. Also die Geburt war genauso wie jede andere Geburt. Ich denke, das bezeugt in besonderer Weise auch Lukas in seinem Evangelium. Von daher mochten sie, und es heißt hier, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Mochet nicht untereinander, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Ihr sagt uns schon, diese Aussage, dass der Herr ihn auferwecken wird am letzten Tage, haben wir hier in dieser Rede viermal. Damit soll hier an dieser Stelle nicht nur betont werden, dass es eine Auferweckung gibt oder eine Auferstehung, sondern der Sinn dieser Aussage hier in dieser Rede geht dahin, dass der Herr sagen will, das ist etwas Bleibendes. Und es wird seine Fortsetzung finden, auch nach der Auferstehung. Das deckt sich durchaus mit den Belehrungen nach dem 1. Petrusbrief Kapitel 1, wo der Herr wo das ja auch gesagt wird, wiedergezeugt zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Auch hier will der Jesus die bleibende Wirksamkeit und die bleibende Bedeutung dieser Annahme klar bezeugen und zum Ausdruck bringen. Wir finden das auch besonders später noch in diesem Abschnitt, und zwar in Vers 56, wer mein Fleisch isst, mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Also wir haben hier diese Verbindung, man darf ruhig sagen, eine unlösbare Verbindung, denn im nächsten Vers geht der Herr sogar so weit, dass er diese Verbindung in etwa gleichstellt, wie die Verbindung, die zwischen ihm und dem Vater besteht. Also wir haben wirklich in diesem Kapitel eine wunderbare Sicherheit, die übrigens sehr mehrmals im Evangelium nach Johannes bezeugt wird. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Der Herr erinnert hier an eine prophetische Aussage des Alten Testamentes, wo darauf hingewiesen wurde, dass Gott bereit wäre, alle zu belehren, und zwar durch das Wort, durch die Offenbarungen des Geistes. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen habe, außer dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Wir haben hier wiederum ein Zeugnis, das wir wiederholt auch in der Heiligen Schrift finden. Wir haben uns schon daran erinnert, wenn der Herr zu einer Frau am Jakobsbrunnen sagt, Gott ist Geist. Und nur im Geist und Wahrheit kann man ihn anbeten. Aber das bedeutet auch, man kann Gott nicht sehen. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Johannes sagt gleich am Anfang seines Evangeliums, Kapitel 1, 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Aber hier wird noch nicht einmal von Gott geredet, sondern von dem Vater geredet. Gewiss ist es gewiss die göttliche Person. Aber hier liegt doch eine tiefere Bedeutung. Also er sagt hier nicht, dass jemand den Vater gesehen hat. Den Vater kann niemand sehen. Aber der Herr hat den Vater kundgemacht. Das finden wir später im 14. Kapitel. Und wenn der Herr da von der Herrlichkeit und der Größe des Vaters redet, dann waren selbst die Jünger ganz beeindruckt. Und wir kennen die Frage, die dann gestellt wurde, oder das Ansinnen, Herr, zeige uns doch den Vater. Wir möchten den gerne sehen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ein herrliches Zeugnis von der Einheit und der Übereinstimmung, die zwischen dem Vater und dem Sohn besteht. Mit Vers 47 haben wir dann das dritte Mal, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Ich sagte schon, diese Tatsache wird hier und an vielen anderen Stellen, gerade des Evangeliums nach Johannes, immer wieder bezeugt. Dann kommt wieder die bekannte Aussage, an die wir uns schon erinnert haben, ich bin das Brot des Lebens. Wir sollten auch hier uns immer wieder neu daran erinnern, das Wort Ich Bin hat hier auch den Sinn, dass in dieser Aussage der Gottesname liegt. Also was hier in dieser Aussage betont werden muss, ist nicht nur das Wort Brot des Lebens, sondern auch das Wort Ich Bin. Das eine muss genauso betont werden wie das andere. Denn er war Gott. Und das kommt in diesen Namen, in diesen Wörtern zum Ausdruck. Wir werden das später noch sehen in Kapitel 8, dass die Juden das sofort erkannt hatten, denn sie wollten ihn steinigen aufgrund dieser Aussage, weil er sich zu Gott machte, aber er machte sich nicht zu Gott, er war. Und das ist das wunderbare Zeugnis, das wir hier im Evangelium finden. Ich bin das Brot des Lebens, eure Väter haben damals in der Wüste das Manna gegessen und die sind alle gestorben. Und das wusste man, die Geschichte kannte man. Also sie haben wirklich dieses Brot vom Himmel, wie es anfangs heißt, gegessen, aber es reichte auch nicht aus für ewiges Leben. Es reichte nur für das zeitliche Leben. Nach einigen Jahren, Jahrzehnten mussten sie alle sterben. Also hat dieses Manna, dieses Brot vom Himmel, nicht diese Kraftwirkung, wie es eigentlich die Juden annahmen oder meinten. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniederkommt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben, und zwar in Ewigkeit. Merken wir, hier wird ganz klar der Unterschied bezeugt. Nicht essen und 40 Jahre leben, sondern essen und in Ewigkeit leben, wobei hier tatsächlich das Wort ewig auch im Sinne von unendlich steht. Es gibt einige Stellen, wo das Wort Äon, ewig, nicht unbedingt die Bedeutung von unendlich hat. Aber es gibt auch klare Aussagen, wo es unendlich bedeutet. Hier an dieser Stelle auch, weil es ja im Unterschied steht zu zeitlich. Wir werden das auch im Hebräerbrief finden, wenn der Herr dort von ewig redet, steht die Aussage fast immer, oder ich glaube immer sogar, im Unterschied zu zeitlich. Zum Beispiel eine ewige Erlösung erfunden. Diese Aussage steht im Unterschied zu einer zeitlichen Erlösung, wie sie bei Israel im Alten Bunde war. Wir haben eine ewig bleibende Erlösung in der Kraftwirkung und auch in der Bedeutung. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Hier haben wir zwei ganz entscheidende Aussagen. Erstens, das Brot, sagt er, ist mein Fleisch. Und dieses Fleisch wird gegeben für das Leben der Welt. Ich denke, diese Aussage ist noch nicht einmal so schwierig zu verstehen, denn der Jesus hat tatsächlich sich selbst gegeben. Er wurde tatsächlich ans Kreuz gehängt. Er hat unsere Sünden auf seinem Leibe auf das Holz getragen. Und nicht nur für uns, sondern letztlich für alle. Er ist gestorben im Hinblick, so heißt es wörtlich im Timotheusbrief, für alle Menschen. Das will mit anderen Worten sagen, die Auswirkung des Erlösungswerkes war so groß, dass alle Menschen errettet werden könnten durch dieses Werk, vorausgesetzt, sie nehmen es in Anspruch. Also niemand braucht verloren zu gehen, weil er gesündigt hat oder sündigt. Der Grund der ewigen Verdammnis ist streng genommen nicht die Sünde, sondern der Unglaube. Wir haben uns auch an diese Stelle erinnert, auf die wir später in diesem Evangelium finden. Er wird die Welt überführen, der Heilige Geist, von der Sünde. Und dann kommt die Erklärung, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Das ist tatsächlich die Sünde, die furchtbare Sünde. Die Juden stritten nun untereinander und sagten, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Nun, das kann man natürlich sehr gut verstehen. Dass die Juden damals in innere Schwierigkeiten kamen und sagten, wie soll das denn gehen? Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Aber jetzt kommt es noch stärker in den nächsten Vers. Und zwar sagt er dann in Vers 53, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esset und sein Blut trinket, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Ich denke, hier mussten die Juden in noch größere Schwierigkeiten kommen. Schon der Gedanke, das Fleisch zu essen, an sich unmöglich. Aber jetzt kommt noch die nächste Aussage, ihr müsst mein Blut trinken. Und genau das war nach dem Gesetz aufs Strengste untersagt. Wir finden eine Bestimmung schon bei Noah, dass er auf keinen Fall das Blut essen sollte oder trinken durfte. Er bekam die Erlaubnis, auch Tiere zu essen. Aber er durfte nicht das Blut genießen. Im Gesetz wurde diese Bestimmung aufgenommen als eine sehr wichtige Bestimmung. 3. Mose 17. Die Seele des Menschen ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu tun. Von daher war es für jeden Juden ein strenges Gebot, auf keinen Fall Blut zu genießen. Blut gehörte Gott. Es war Sinnbild des Lebens. Daher auch diese Aussage, die Seele des Menschen ist im Blut, das Leben ist im Blut. Das Blut sollte respektiert werden, weil es Leben war und das Leben gehört Gott. Selbst am Anfang der Apostelgeschichte gab es ein Streitgespräch. Wir kennen das nach Apostelgeschichte 15. Wo man damals auch die Gläubigen aus den Nationen zwingen wollte, sich beschneiden zu lassen. Die Pharisäer standen dahinter, wahrscheinlich Jesusgläubige Pharisäer, die der Meinung waren, ja, so einfach geht das nicht. Man muss auch darauf drängen, dass sie zumindest beschnitten werden. Andere Bestimmungen war man vielleicht etwas großzügiger, weil sie das letztlich ja auch nicht alles halten konnten. Weil die Nationen nie, selbst wenn sie Proselyten wurden, vollwertige Juden wurden. Es gab immer wieder Ausnahmen, wo die aus den Nationen zum Judentum übergetretenen nie voll anerkannt wurden. Aber da drängte man. Beschneidung unbedingt wichtig. Nun, wir kennen den Galaterbrief, um es nur ganz kurz anzudeuten. Paulus sagt, wenn das stimmen sollte, dann ist Christus umsonst gestorben. Dann hängt die Errettung nicht nur von dem Glauben, sondern auch noch von der Beschneidung ab. Und damit machen wir das Werk Gottes ungültig. Wir sehen also, wie klar Paulus die Dinge durchschaut hat. Nun, man kam überein in Jerusalem, die wurde doch geklärt, die Frage. Und dann kam man zu der Überlegung oder zu der Feststellung, die Gläubigen aus den Juden nicht zu beunruhigen, sie zu zwingen unter das Gesetz. Es wurden nur einige Dinge bestimmt. Aber diese Dinge, die festgelegt wurden, gab es schon vor der Gesetzgebung. War, sollten sie sich enthalten vom Götzendienst? Das war schon vor der Gesetzgebung von Bedeutung. Sie sollten sich enthalten vom Blut. Auch das war schon bei Noah. Sie sollten sich enthalten von der Unzucht. Auch das war schon vor der Gesetzgebung. Merken wir, alles Anordnungen, die nicht erst im Gesetz wirksam wurden. Das wurde auch den Nationen zur Auflage gemacht. Auch unter anderem eben sich enthalten von Blut. Und das ist eine Verpflichtung, der wir heute auch nachkommen sollen, weil wir damit das respektieren. Eben, das Blut ist Sinnbild des Lebens und wir erkennen das an als ein göttliches Gebot. Und hier sagt der Herr Jesus nun den Juden damals, ihr müsst mein Blut trinken. Nun, man kann sich das sehr gut vorstellen, dass die Juden da in ganz, ganz große Schwierigkeiten kamen. Und er sagt dann im Vers 25, wer mein Blut isst und mein Fleisch trinkt, hat ewiges Leben. Denn das ist dieses Blut, das er vergossen hat, aber man kann es natürlich nicht trinken, im wörtlichen Sinne des Wortes. Und hier ist das Problem, wo wir die Frage stellen müssen, was versteht der Herr unter seinem Fleisch und unter seinem Blut? Mein Blut, mein Fleisch. Nun, ich sagte schon, man hat in der Christenheit hier eine Lösung gefunden, die übrigens sehr weit verbreitet ist, indem man behauptet hat, ja, dieser Vers oder diese Aufforderung hier, das ist so zu verstehen, dass im Abendmahl, in der Eucharistiefeier, dann tatsächlich das verwirklicht wird. Wir essen das Brot und das Brot, und da liegt schon der Unterschied, ist nicht das Fleisch. Da steht Leib. Also kann es das gar nicht sein. Merken wir also, diese Erklärung stimmt nicht. Der Jesus hat nicht beim Abendmahl gesagt, das ist mein Fleisch, sondern mein Leib. Die Aussage, mein Blut, bleibt aber stehen. Er sagt, und das ist mein Blut. Nun, die Meinung, ich sage noch einmal, ist heute sehr weit verbreitet, dass man sagt, ja, diese Aussage verwirklichen wir bei dieser Eucharistiefeier, also beim Abendmahl oder wie man es nennt, oder Brotbrechen. Da essen wir den Leib, da essen wir das Fleisch, ich sage noch einmal, die Erklärung stimmt natürlich dann nicht, aber wir trinken dann das Blut, wenn wir den Kelch nehmen, und damit kommt Christus in uns. Und damit kommen wir zu der sogenannten Verwandlungslehre. Die ist sehr weit verbreitet in der Christenheit. Dass ich bei dieser Eucharistiefeier das Brot in den Leib Christi verwandelt und der Wein oder der Traubensaft in das Blut Christi. Diese Verwandlung findet angeblich in geheimnisvoller Weise statt und dann nehmen wir das in uns auf. Das wäre dann die Erklärung, die heute weit verbreitet ist. Man begründet es dann mit der bekannten Aussage, um die es ja auch manche Streitgespräche gegeben hat. Der Herr hat das ganz klar gesagt. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nun, wer sich etwas mit der Geschichte beschäftigt hat, der weiß, dass selbst unter den Reformatoren ein gewaltiger Streit ausgefochten wurde. Allein um dieses kleine Wörtchen, das ist. Andere Reformatoren haben behauptet, das bedeutet nicht ist, sondern das bedeutet einfach, das ist Sinn oder Bild. Und man hat sich über dieses Wort gestritten. Nun, persönlich bin ich der Überzeugung, dass es kein Grund zum Streiten ist, sondern dass es ganz einfach zu verstehen ist. Denn genau wie hier der Leib des Herrn und das Blut des Herrn ein Bild ist, so ist auch die Mahlfeier ein Bild und bleibt ein Bild. Und wenn man bei einem Bild sagen würde, das bedeutet, dann ist das falsch. Denn wenn ich jetzt ein Bild zeigen würde, dann würde ich nicht sagen, das bedeutet meine Frau, sondern dann würde ich sagen, das ist meine Frau. Ich habe allerdings jetzt kein Bild bei mir. Aber wenn ich einen hier hätte, dann würde ich sagen, das ist. Obwohl es nicht ist. Merken wir, die bildliche Bedeutung, da muss man schon sagen, ist. Und darum ist es durchaus richtig, wenn der Herr damals gesagt hat, das ist es. Das Bild von meinem Leib und von meinem Blut. Übrigens haben wir diese Aussage auch im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 20. Durch den Vorhang hin, und da haben wir genau die gleiche Aussage. Das ist sein Fleisch. Da steht Fleisch. Durch den Vorhang hin. Das ist sein Fleisch. Nun, niemand würde heute auf den Gedanken kommen und sagen, ja, dieser Vorhang ist tatsächlich das Fleisch Jesu Christi, durch das wir durchgehen. Nun, wir gehen im Glauben durch. Wir gehen im Glauben durch den zerrissenen Vorhang. ein Bild des Leibes Christi, durch den wir Gott nahen dürfen. Das haben wir also auch hier. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Und ihr lebt um des Vaters. Ich lebe um des Vaters wegen und ihr lebt auch, weil ihr in dieser Gemeinschaft steht. Also wir merken schon eine große Schwierigkeit. Aber wie ist es zu verstehen? Ich sage noch einmal, ich denke, es ist gar nicht so schwierig. Der Jesus redet hier in einer Bildersprache. Er sagt, ihr müsst mich wirklich hineinnehmen. Und da gebraucht er das Wort Essen und Trinken. Vielleicht kann eine Aussage aus dem Hebräerbrief Kapitel 6 hier eine kleine Hilfe sein. Denn da spricht der Schreiber des Hebräerbriefes von Leuten, die nur geschmeckt haben, nie gegessen haben. Ihr habt geschmeckt das Wort Gottes, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Ihr habt geschmeckt die wunderbare Gabe Gottes, aber nie gegessen. Und deshalb hatten sie sich auch wieder abgewandt. Ich denke, dieses Bild ist eigentlich leicht verständlich. Nun, die Hausfrau wissen das, dann schmeckt man einmal, ob das Essen auch wirklich ausreichend gewürzt ist, aber das ist noch kein Essen. Oder denken wir an ein anderes Beispiel, was vielleicht noch deutlicher ist. Und zwar die sogenannten Weinproben. Wir hatten vor einigen Jahren tatsächlich in einer Freizeit im Odenwald einen Bruder in unseren Reihen, der war Weineinkäufer. Er kaufte Wein ein, und zwar für bekannte Hotels. Und dann hat er uns eines Nachmittags auch so zusammengerufen und dann hat er uns das einmal vorgeführt, wie das ging. Einige wissen das noch, wie sich das abgespielt hat. Jeder bekam nun so ein kleines Gläschen mit Wein und dann wurden wir belehrt, was alles zu beachten ist, Geruch, Geschmack und so weiter. Und dann erklärte er uns, dass dann die vielen Weineinkäufer dort waren und jeder schmeckte dann, aber das schmeckten sie gar nicht herum, sondern das spielen sie sogar wieder aus. Es ging nur um den Geschmack, dass man den hatte. Und so ist das auch in Hebräer 6. Man hatte geschmeckt, aber das war nie wirklich hineingekommen. Da muss man schon essen, da muss man schon trinken. Und das ist der Sinn dieser Stelle. Der Jesus will sagen, ihr müsst mich wirklich hineinnehmen ins Herz. Nur so mal schmecken auf der Zunge, genügt nicht. Hat keinen Zweck. Das war bei diesen Menschen, die hatten das Brot gegessen, da hatten sie etwas geschmeckt, aber nicht gegessen. Ihr müsst mich innerlich aufnehmen, stehen diese Worte sinngemäß, nicht auch am Anfang dieses Evangeliums, wo Johannes darauf hinweist, so viele ihn aber aufnahmen, tatsächlich steht hier das Wort, aufnahmen, hineinnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Also es geht nicht nur so einen Geschmack bekommen von dem Herrn, sondern er muss schon hinein und die Speise geht in den Magen. Aber die Erkenntnis geht ins Herz. Mit unseren Herzen müssen wir Christus aufnehmen. Dann bewirkt das ein neues Leben, sonst nicht. Nur so einen Geschmack von ihm bekommen, das führt noch nicht zu diesem ewigen und bleibenden göttlichen Leben. Da ist mehr notwendig. Da gab es dann gewiss einige Jünger, vielleicht noch den Vers 59, da heißt es, dies sprach er in der Synagoge lehrend zu Kapernaum. Also das war eine Rede, die er nicht irgendwo gehalten hat, sondern hier in der Synagoge. Viele nun von seinen Jüngern, die ihn gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Die Aussage bedeutet eigentlich, oder man kann es auch so deuten, diese Rede ist viel zu streng. Oder man kann auch sagen, wer kann sie überhaupt verwirklichen? Wer kann das in die Tat umsetzen? Den Herrn essen und sein Blut trinken, unmöglich. Das geht nicht. also wieder die rein menschliche Überlegung. Aber dann kommt die Erklärung. Und zwar in Vers 62 und 63. Da heißt es dann, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, und dann steht ein Fragezeichen. Ich denke, diese Aussage ist vielleicht so zu verstehen, ihr habt euch jetzt Gedanken gemacht, wie kann man mich essen? Aber wie soll das denn verwirklicht werden, wenn ich wieder in den Himmel gehe? Wie wollt ihr das denn machen? Wie wollt ihr mich dann essen und wie wollt ihr dann mein Blut trinken? Dann bin ich doch gar nicht mehr da. Dann bin ich doch im Himmel genau da, wo ich vorher gewesen bin. Und dann kommt die entscheidende Erklärung in Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt doch nichts. Es hat wirklich keinen Sinn, ich sage es jetzt einmal ganz extrem, wenn man das Fleisch oder später den Leib des Herrn, nehmen wir das einmal, aufgeteilt hätte. Natürlich auch undenkbar. Aber nehmen wir es einmal an. Man hätte den Leib des Herrn, nachdem er vom Kreuz genommen wurde, aufgeteilt. Natürlich ein ganz furchtbarer Gedanke. Aber nehmen wir es mal an. Und die Leute hätten es gegessen, hätte es immer noch nichts genutzt. Der Geist macht lebendig, nicht Fleisch. Nicht das Natürliche, sondern das Geistliche. Das muss aufgenommen worden. Und was wir unter dieser geistlichen Speise zu verstehen haben, bezeugt doch der nächste Satz. Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, die sind Geist und die sind Leben. Ich denke, diese Erklärung ist doch eigentlich sehr einfach. Also es geht tatsächlich, den Herrn im Glauben durch das Wort aufzunehmen. Wer mein Wort aufnimmt, wer diesem Wort glaubt, hat ewiges Leben. Das ist die einfachste Erklärung. Also nicht durch das Mahl, sondern durch den Glauben. Das Mahl übrigens in diesem Zusammenhang vielleicht auch wichtig, hat keine vergebende Kraft. Es ist ein Irrtum, wenn die Kirche behauptet, dass man durch die Aufnahme des Herrn beim Mahl Vergebung empfangen würde oder dass man Christus in sich aufnehmen würde. Das entbehrt jeder biblischen Grundlage. Wir haben Vergebung nur durch den Glauben. Ich denke, diese Erklärung ist einfach. Der Geist, der macht über, nicht das Fleisch. Und das Wort ist Geist, weil es von dem kommt, der die Wirksamkeit oder hinter diesem Wort steht, und das ist Gott selbst. Es geht immer wieder um das Geistliche. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben, das wusste der Herr schon vorher. Auch unter denen, die sich Jünger nannten. Es gibt auch viele andere Stellen, wo das ganz klar bezeugt wird. Er wusste das ganz klar. Und von da an gingen viele seiner Jünger zurück. Natürlich nicht die Zwölfe, sondern es gab auch eine größere Jüngerschar und sie wandelten nicht mehr mit ihm. Also das war zu hart. Das konnten sie nicht verstehen. Sie zogen sich zurück, bewusst, klar erkennbar. Und dann kommt eine interessante Frage, die der Jesus dann an die Zwölfe richtet. Da sprach Jesus zu den Zwölfen. Wollt ihr etwa auch gehen? Wollt ihr ihnen folgen? Nun, der Jesus wusste genau, dass sie das nicht taten, aber die Frage ist schon interessant, die der Herr hier stellt. Man hätte vielleicht erwarten können, dass der Herr ihnen gesagt, nun geht auf keinen Fall. Der Herr fragt, wie geht? Wollt ihr auch gehen? Das war Anlass für ein wunderbares Bekenntnis, dass wir dann im nächsten Abschnitt oder Vers finden. Und zwar Simon Petrus macht sich hier wieder zum Sprecher. Und dann kommt dieses herrliche Bekenntnis, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wo sollen wir überhaupt hingehen? Zurück ins Judentum. Da sind wir doch hergekommen. Da können wir doch nicht wieder hingehen. Das hat uns doch nichts gebracht. Denn du hast Wort ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Die Aussage unterscheidet sich etwas von dem Bekenntnis in Matthäus 16. Da steht, denn wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Hier steht, dass du der Heilige Gottes bist. Dieser Titel, der Heilige, wird in der Schrift nur auf den Herrn Jesus angewendet. Es gibt einige Stellen, wo wir dieses Wort finden, und zwar Markus 1,24. Da waren es die Dämonen, die dieses Wort gebrauchen, wo sie den Herrn als den Heiligen anreden. Petrus gebraucht diesen Ausdruck später in einer Rede in Apostelgeschichte 3. Da macht er den Juden den Vorwurf: Ihr habt den Heiligen verleugnet, sogar ans Kreuz gebracht. Also es ist der Heilige, der Sohn Gottes, der Gott in Person auf dieser, als Gott in Person auf dieser Erde gewesen ist. Das liegt in dem Wort. Wir haben diese Aussage auch noch später im Johannesbrief. Da wird dieses Wort auch noch einmal gebraucht. Und zwar im zweiten Kapitel dieses Briefes, im ersten Johannesbrief. Da erinnert auch Johannes an den Heiligen. Und zwar Kapitel 2,20. Da werden wir darauf aufmerksam gemacht. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Genau von dem, der von den Antichristen geleugnet wird. Denn diese Aussage steht in Verbindung mit der Wirksamkeit des Antichristen, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist und den Vater und den Sohn leugnet. Und ihr habt genau die Salbung von dem, der von denen verleugnet wird. Auch in der Offenbarung wird dieser Name noch einmal gebraucht. Also wir sehen hier, der Heilige bezieht sich auf den Sohn Gottes, der Christus, der Abgesonderte, so könnte man es einfach auch deuten. Der wirklich Abgesonderte, der absolut Heilige. Petrus sagt, wir glauben das. Und dann sagt der Jesus, aber nicht alle. Das stimmt nicht. Nicht alle glauben das. Er war der Überzeugung. Er meinte, alle Jünger, die 12, wären davon überzeugt. Aber der Herr musste ihn dann belehren, das stimmt nicht ganz. Denn er wusste schon, wer ihn überliefern würde und wer nicht gläubig war und nicht überzeugt war. Das war Judas. Hier haben wir wieder einen Beweis für die Allwissenheit. Jesus antwortete, habe ich nicht euch die 12 auserwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Welch ein hartes Wort. Diese Aussage ist vielleicht so zu verstehen, wie es später im 13. Kapitel steht, wo darauf hingewiesen wird, dass der Teufel in ihn fuhr. Und zwar haben wir diese Aussage in Verbindung auch mit dem Passafest. Es heißt dort in Vers 27, und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Man hat oft hier die Frage immer wieder gestellt, und sie wird auch heute oft gestellt, war Judas beim Abendmahl dabei oder nicht? Nun, man darf mit Bestimmtheit sagen, dass er beim Passafest dabei war. Und dass er den letzten Bissen beim Passafest genommen hat. Und dann fuhr der Satan in ihn. Und er ging hinaus, so heißt es auch dort, und es war Nacht. Und dann hat der Herr das Mahl eingesetzt. Also es wurde nach dem Passa eingesetzt vom Herrn. Aber wir dürfen doch wohl mit Bestimmtheit sagen, dass Judas da nicht mehr anwesend war. Man muss allerdings alle vier Evangelien genau untersuchen. Man kann nicht so von einem Evangelium ausgehen. Bei einigen Evangelien könnte der Eindruck entstehen, als ob er doch dabei gewesen wäre. Aber hier nach dem Evangelium nach Johannes ist doch klar erkennbar, dieser Bissen, der gehörte noch zum Passa. Und als er den genommen hatte und klar offenbar gemacht wurde durch den Herrn, da verließ er diesen Raum und hat von daher wohl nicht am Mahl teilgenommen. Aber welch ein hartes Wort, was der Herr sagt, und von euch ist einer ein Teufel, denn er wusste, wer ihn überliefern würde. Der Herr wusste es. Aber wenn wir diese Aussage so auf uns einwirken lassen, mit welch einer Liebe hat der Herr oder ist der Herr auch noch einem Judas begegnet, selbst in jener denkwürdigen Nacht. Ich denke, das konnte nur der Herr so einem Judas begegnen. Und manche sind auch der Meinung, dass er das tun musste. Aber es gibt viele Stellen, die doch klar zeigen, nach wie vor ist und blieb er verantwortlich für seine Tat und für sein Handeln. Nun, es gibt manche Fragen, die wir nicht bis ins Letzte beantworten können, aber das eine können wir mit Bestimmtheit sagen. Nach der göttlichen Erwählungslehre wird nie ein Mensch für die ewige Verdammnis erwählt. Es gibt keine Aussage in der ganzen Bibel, sondern es gibt einige Aussagen, es würde zu weit führen, darauf einzugehen, wo klar bezeugt wird, wozu sie sich selbst gesetzt haben. Das heißt, es liegt in der Verantwortlichkeit jedes Menschen, auch wenn es zu dieser traurigen und furchtbaren Tat kommt. Also die Verantwortlichkeit ist und bleibt. Also eine Erwählung zur ewigen Verdammnis kennt die Bibel nicht. Das sollten wir in jedem Fall festhalten und beachten.